wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen in der Sportshow hier auf meinsportradio.de jetzt zur GFL und wir schauen auf das Wochenende voraus. Natürlich mit unserem Kollegen Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Hallo.
Auch am Wochenende die GFL natürlich wieder im Live-Programm von meinsportradio.de. Geht schon gleich los. Morgen dann mit dem Duell Kiel Baltic Hurricanes gegen die Berlin Adler. Der Tabellenerste im Norden spielt gegen den Tabellensechsten in Kiel. Klingt nach einer klaren Sache für die Kieler, Nicolas.
Klingt's auch, ja. Vor allen Dingen, die Kieler werden sich jetzt halt keine Blöße geben wollen, weil das ist zwischen zwei schweren Spielen für die. Letzte Woche in Dresden, nächste Woche in Braunschweig. Da wird es darum gehen, souverän zu gewinnen, irgendwie im Rhythmus zu bleiben, aber auch nichts zu riskieren. Anthony Best, der Linebacker, der sich ja in Dresden beim letzten Play verletzt hatte, da ist inzwischen raus, der ist raus fürs Jahr. Kreuzbandriss, dementsprechend werden sie einfach keine größeren Verletzungen riskieren wollen, nehme ich mal an. Die Adler auf ihrer Seite, die, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, zuletzt gegen die Kieler gewonnen haben im German Bowl 2009. Seitdem nicht mehr, das ist so 8 Jahre her. Die Adler, die haben einen neuen Quarterback eingeflogen. Er heißt Nico Foltino, kommt vom Lewis and Clark College, das ist Division 3, soll Paul Zimmermann erstmal ersetzen, der verletzt ist. Damit Brian Zerbe, der zwar Backup-Quarterback ist, auch Jugend-Quarterback, in der Jugend-Quarterback gespielt hat, auch Jugend-Quarterback der französischen Nationalmannschaft war, halt wieder auf Receiver gehen kann und damit wieder eine Anspielstation bietet. Werden wir sehen müssen, wie gut der ist, ja. Division 3 ist schwer zu sagen. Also zumindest von der Stadiongröße wird er sich in der GFL recht schnell akklimatisieren, von dem, was ich von seinem Highlight-Tape gesehen habe. Ansonsten, das ist wirklich, was kann der, wenn der wirklich drin ist, der ist jetzt Dienstag gelandet, hat vielleicht zweimal mit dem Team trainiert. Das wird eher der Basic-Teil des Playbooks sein. Von daher dürfen wir da keine großen Wunder erwarten. Aber halt erstmal amerikanischer Quarterback für die Adler. Und das ist halt so das Setting für dieses Spiel, aber wie gesagt, auch wenn ein paar Adler wohl wieder fit werden, das sollte eigentlich eine relativ klare Sache für Kiel werden. Ich glaube nicht, dass die ihre weiße Weste diese Woche verlieren, wenn dann eher nächste Woche.
Eine klare Sache dürfte auch das Duell der Hamburg Huskies gegen die Dresden Monarchs werden. Die Monarchs, die ja zu ihrem 25. Jubiläum gegen Kiel verloren, zu Hause jetzt auswärts gefordert, aber ich glaube, von fordern kann da keine Rede sein.
Ja, die Huskies sagen ja, sie kriegen ein paar verletzte Spieler zurück. Wir haben jetzt zwei O-Liner, einen Linebacker und einen Receiver, glaube ich. Schadet nicht, sagen wir es mal so, dass man da wieder ein bisschen mehr Tiefe hat, besonders in der O-Line. Aber Dresden, klar, Dresden, die sind ein bisschen sauer, weil sie die zwei Spiele verloren haben und weil sie vielleicht gemerkt haben, dass das selbstgesetzte Ziel, German Bowl, weit, weit weg ist. Also vielleicht weiter als die Jahre zuvor. Also zumindest die jetzt so drauf gucken, sagen das. Ich weiß nicht, ob das den Dresdnern bewusst ist oder ob die sagen, oh, 7 Punkte gegen Kiel, drehen wir im Rückspiel. Auf jeden Fall, der Eindruck ist halt, dass Dresden da eher mit Rebels und Köln um die Playoff-Plätze kämpft. Und jetzt werden sie Hamburg wahrscheinlich eins einschenken. Also Hamburg wird sich zwar bemühen, aber ich glaube, die haben tatsächlich relativ wenig Chancen.
Und wie siehst du die Chancenlage beim Duell der New Yorker Lions Braunschweig gegen die Berlin Rebels? Die New Yorker Lions mit 8-0 nach Punkten in dieser Tabelle. Die Berlin Rebels auf Platz 3, eine Niederlage dahinter sozusagen bei 8-2. Klingt erstmal relativ ausgeglichen, aber Braunschweig mit Sicherheit favorisiert.
Braunschweig mit Sicherheit favorisiert. Vor allen Dingen sehe ich nicht, wie das Defensive Backfield diese Receiver-Armada von Braunschweig stoppen will. Römer, Bollmann und Morris. Wenn ich sehe, wie letzte Woche ein Jason Owusu schon Schwierigkeiten hatte gegen Trevor Vasey von den Kölnern und dem er Hilfe von Jamal White gebraucht hat, um den zu decken. Und dieser Jamal White dann in der zweiten Halbzeit wegen Targetings vom Platz gestellt wurde und dementsprechend auch in Braunschweig fehlt. Das heißt, du hast ein shaky defensive Backfield, in dem dein bester Spieler fehlt, nämlich der amerikanische Safety. Dann wird es schwierig für die Rebels, da groß was aufzuhalten. Ich weiß nicht, ob die Braunschweiger gegen die Rebels laufen können, aber vielleicht brauchen sie es gar nicht. Vielleicht verteilt Terrier einfach 350 oder 400 Yards an Pässen, wenn das defensive Backfield komplett auseinanderfliegt. Von daher, also ich bin erstmal sehr pessimistisch, was die Rebels betrifft. Ja, sie haben letztes Jahr gegen die Braunschweiger gewonnen, das aber nach einem Euro Bowl, wo sie A zu Hause in Mommsenstadion gespielt haben und B ein Euro Bowl, der die Lions ein bisschen mehr gefordert hat als der dieses Jahr. Das war in Innsbruck, da mussten die Lions richtig Gas geben. Da kamen sie dann auch mit einigen Verletzungen zurück. Zum Beispiel der Quarterback, der wegen Gehirnerschütterung ausgefallen war. Also, das war nicht ein hundertprozentiges Team, also die 100% Lions, die sie da bezogen haben, sondern schon ein angeschlagenes Team. Das ist dies ja nicht der Fall. Von daher denke ich schon, dass die Rebels da sehr große Schwierigkeiten in Braunschweig haben werden. Hat man ja noch letztes Jahr im Rückspiel gesehen, deswegen ging ja, glaube ich, 35-7 für Braunschweig aus in Braunschweig. Also ich fürchte, es wird eher diese Preislage, auch wenn der Quarterback der Rebels meines Erachtens besser ist als der vom letzten Jahr. Und Laune macht zuzuschauen, aber also, ja, das wird ganz schwer.
Am 18.06., also am Sonntag um 15 Uhr, ist dort Kickoff im Eintrachtstadion in Braunschweig. Dann schauen wir mal in den Süden. Das geht am morgigen Samstag dann los um 18 Uhr mit dem Duell der Stuttgart Scorpions gegen die Allgäu Comets. Und das ist ein Spiel 6. gegen 7.
Ja, und so fühlt sich doch an. Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel betrifft, wenn ich ganz ehrlich bin, weil beide haben so viele Verletzte, dass man sich da schwer ein Bild machen kann. Aber jetzt haben die Comets, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Orlando Webb reaktiviert, ihren Wide Receiver, amerikanischen Wide Receiver aus der Zweitligasaison, der ersten Erstligasaison. Der ist schon nicht schlecht, hatte so einen Bezug zu Kempten anscheinend, vaterschaftsmäßig und deshalb immer wieder in Kempten unterwegs, genauso übrigens wie Brandon Cohn. Also irgendwie scheint die Luft da gut zu sein für amerikanische Spieler. Auf jeden Fall ist die Frage, mit wem sie da auf Quarterback antreten, ob Brandon Cohn oder Cedric Townsend. Ich weiß nicht, wie die Verletzung von Cedric Townsend jetzt aussieht, ob sich das gebessert hat und wie die Anspielstationen dann sind. Bei den Stuttgartern, die haben jetzt einen neuen Receiver geholt, auch ein Hawaiianer, der kommt auch von der University of Hawaii, genauso wie der Makani Kema, der Linebacker von Köln. Jetzt muss ich mal kurz spicken, weil diese hawaiianischen Namen, wie wir alle wissen, sind etwas schwierig sich zu merken. Makoa Kamanse Stevens heißt er. Soll Receiver werden, kann wohl auch Option Quarterback spielen. Aber damit hätten sie endlich mal so eine Big Play Waffe in der Offense, die Stuttgarter, nachdem Fabian Weigel ja immer noch mit Schulterverletzung fehlt. Und Aiko Obadiah, der amerikanische Wide Receiver, der da spielt, das ist ein Ami, der irgendwie in der Region von Stuttgart wohnt. Ich vermute mal, hat mit der Army zu tun. Der spielt einfach so, weil er Bock hat, aber nicht, weil er jetzt dediziert als Verstärkung eingeflogen wurde. Aber das ist also ein bisschen ein Krisenduell, weil München wirkt gut aufgestellt. Da gehen alle von aus, die gewinnen noch ein, zwei Spiele. Stuttgart und Kempten hängen halt tief da unten drin und man weiß nicht so recht, wen wollen die eigentlich noch schlagen, um da rauszukommen, so wie die Saison bisher lief. Von daher, ja, deshalb auch so ein bisschen richtungsweisendes Spiel. Der hier zwei Punkte holt, kann erstmal ein bisschen durchatmen. Der verliert, ja, viel Spaß beim Rückspiel gegen München. Also das ist halt so ein bisschen das Vorzeichen dieser Partie, weil, wie gesagt, es könnte für einen von beiden in die Relegation gehen und das sind Teams, die waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch in den Playoffs oder Stuttgart ist letztes Jahr erst am letzten Spieltag aus den Playoffs ausgeschieden, weil Kempten verloren hat gegen Saarland. Also das sind Teams, die waren jetzt nicht zwingend darauf eingestellt, dass es gegen den Abstieg geht, auch wenn es einen Umbruch bei beiden Teams gibt, trotzdem. Also von daher richtungsweisendes Spiel.
Die Schwäbisch Hall Unicorns, die nehmen weiter Kurs auf, ja, die Tabellenführung und die Meisterschaft im Süden und natürlich dann auch auf die K.O.-Runde. Sie müssen jetzt mit ihrem 12:0 Punktepolster zu Hause gegen die Ingolstadt Jukes an. Was kann denn der Außenseiter und der Aufsteiger gegen den Tabellenführer ausrichten?
Das hängt so ein bisschen von der Personaldecke ab, die der Außenseiter mitbringt in Köln, in Köln. In München letzte Woche war es wohl recht dünn. Und gegen dieses aggressive Münchner Team, das irgendwie eine gute Defense und ein sehr erfolgreiches Laufspiel vom Quarterback hat, hatten die wohl ihre Schwierigkeiten. Jetzt kommt Schwäbisch Hall. Die Defense der Dukes ist eigentlich ganz ansprechend, sehr aggressiv und die haben schon die eine oder andere Offense in die Bredouille gebracht. Dieses Jahr ist halt die Frage, können sie im personell voller Kapelle antreten um auch Schäbeschein ein bisschen zu ärgern. Klappt das? Könnte das ein interessantes Spiel werden? Vorausgesetzt, man macht natürlich auch auf der Offense-Seite Punkte. Klappt das nicht? Gut, dann könnte es auch ein 40-7 werden. Aber trotzdem, das erste Duell zwischen beiden klingt jetzt mal ganz interessant und ansprechend. Wie gesagt, die Defense der Dukes, einer der wenigen Lichtblicke in dieser GFL-Saison Süd in diesem Jahr, also jetzt mal von Frankfurt und Hall abgesehen. Aber ansonsten ist es ja doch eher größeres Mittelmaß, was uns da geboten wird. Und da sticht die Defense der Dukes halt raus durch ihre extreme Aggressivität, Pass Rush. Und wie gesagt, wenn sie es gegen Hall auf den Platz bringen, kann es ein interessantes Spiel werden.
Und dann gucken wir auf das Duell Munio und die Cowboys gegen Samsung Frankfurt Universe. Ja, da sind die Rollen sehr, sehr klar verteilt.
Ja, also was heißt, sie sind klar verteilt. Also München, trotz der Tabellenposition und der Bilanz, München ist klar im Aufschwung, ja. Wenn man bedenkt, also sie hatten halt Pech, dass sie mit Patchwork Offense in Stuttgart und sogar in Ingolstadt ran mussten, weil Ingolstadt hat ein bisschen gebraucht, um in die Saison reinzukommen. Unter Umständen, und dann auch gegen die Comets haben sie auch verloren. Wenn sie da nicht mit Patchwork-Offense antreten oder mit einem Quarterback, der frisch aus dem Flieger gestiegen ist, sondern halt mit ihrer nominellen Offense, haben sie da vielleicht in diesen Spielen eine Chance und stehen da halt nicht mit 2-14 ganz hinten. Jetzt ist die Bilanz halt so, wie sie ist. Und das hat mit ihnen ein doppeltes Problem. A, sie müssen gegen Frankfurt ran, was nie angenehm ist. B, sie müssen gegen ein Frankfurt ran, das gerade irgendwie mit 40 Punkten gegen Braunschweig verloren hat. So, und wenn Markus gerade nur ein bisschen die Einstellung hat, die Troy Tomlin hat, und Markus Gran kommt aus Braunschweig, das heißt, Markus Gran hat jahrelang mit Troy Tomlin zusammengearbeitet, in verschiedener Form, dann gab es diese Woche unter Umständen in Frankfurt Training nach der geldbekannten Maxime, nicht bis einer kotzt, bis alle kotzen. Ja? Und ich fürchte, die Rache von Frankfurt, die kriegt halt München ab, die dafür ja nichts können. Ja? Aber dass die Trainer halt von ihrem Team jetzt ein perfektes Spiel sehen wollen und dass München da halt, ja, leider vom Spielplan her diese Woche ran muss. Also ich fürchte, das wird eine ganz klare Geschichte und das wird jetzt keine Qualitätsaussage über München sein, nur sie kommen halt ungünstig. Hm.
Sehr ungünstig. Und dann haben wir am Sonntag natürlich noch das...
Also es ist wie wenn Bayern angepisst ist, ja, denn da magst du auch nicht der Gegner sein.
Nee, das stimmt. Da gibt's dann richtig auf die Mütze. Und dann haben wir am Sonntag noch das Duell Marburg Mercenaries gegen Saarland Hurricanes und das übertragen wir am Sonntag ab 15.45 Uhr auch live. Worauf dürfen wir uns bei diesem Spiel freuen?
Hast du hier einfache Fragen? Also, so wie das Hinspiel gelaufen ist, was ich jetzt von Olaf Nordig gehört habe, war das Hinspiel von der footballerischen Qualität wohl, nennen wir es mal, überschaubar. Das ist halt GFL Süd 2017, irgendwo auf dem Weg zwischen Erst- und Zweitliganiveau. Das ist für Saarland die allerletzte Chance, in einen Playoff-Zug noch aufzuspringen, der mit geschlossenen Türen abfahrbereit am Gleis steht. Ja, also man müsste sich jetzt schon noch an die geschlossene Tür ranhängen und irgendwie hoffen, dass man sie in den nächsten Wochen wieder aufbekommt. Wenn man jetzt in Marburg verliert, dann hetzt man die Treppe hoch und der Zug ist fährt gerade schon raus. Die Positionen sind ja klar verteilt im Augenblick. Die Saarland Hurricanes haben, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, 2 Siege. Einen gegen Stuttgart und einen gegen München. Das sind 4 Punkte und sie haben 10 Minuspunkte, weil sie schon 5 Spiele verloren haben. Ja, da waren 2 Spiele gegen Hall dabei. Aber halt auch das Rückspiel gegen die Münchner. Sie haben einen direkten Vergleich verloren. Sie haben gegen Ingolstadt verloren. Und sie haben das Hinspiel gegen Marburg verloren. Marburg hat 10-2 Punkte. Wenn sie das Rückspiel gewinnen und den direkten Vergleich, dann hätten sie schon mal 5 Siege Vorsprung auf Saarbrücken plus den direkten Vergleich. Das heißt, die Saarländer müssten jetzt von dem, was übrig bleibt, und sie haben ja dann nur noch 7 Spiele, 5,5 mehr gewinnen als die Marburger. Und es sehe ich nicht passieren. Also da ist noch 2-mal Frankfurt dabei, die müssten halt dann unentschieden gegen Frankfurt holen auf dem Weg dahin und den Rest komplett planieren. Passiert nicht. Also das heißt, wenn Saarland verliert, sind sie raus aus den Playoffs und Marburg und Ingolstadt machen das. Ist natürlich dann noch ein bisschen traurig, dass dann das Playoff-Rennen quasi in der GFL Süd schon Mitte Juni entschieden ist, aber so ist die Liga halt und man möchte nochmal betonen, eine Tabelle ist nur eine Aussagekraft der Teams relativ zueinander und keine absolute Aussagekraft zur Qualität von Teams, ja, also um es mal so zu formulieren, dieses Jahr werden im Süden Mannschaften Dritter und Vierter, weil es halt Mannschaften gibt, die mehr Siege einfahren als Fünfter, Sechster, Siebter und Achter. Nicht, weil sie auf Augenhöhe mit dem Dritten oder Vierten aus dem Norden sind. Also es wird im Norden einer rausfliegen von Berlin, Dresden, Köln, der wäre im Süden mindestens Dritter. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber gut, das können wir auch aus anderen Ligen. Nur wie gesagt, also das Spielniveau in der GFL Süd ist dieses Jahr echt überschaubar.
Dann gucken wir mal in die GFL 2 und schauen erstmal in den Norden. Und da müssen wir vor allen Dingen über Lübeck sprechen. Du hattest mir neulich einen Artikel geschickt, wo du gesagt hast, die haben den Panic-Button gedrückt. Die haben einen neuen Offensive-Coordinator.
Stefan Mau macht's jetzt. Der bisher die Quarterbacks betreut hat, ist ein langjähriger Bekannter im Norden, hat... Wo hat er gespielt? Ames Horn mal, glaube ich, seine da, wo er hauptsächlich angefangen hat, aber auch schon GFL-Erfahrung als Coach, war auch schon bei den Blue Devils zum Beispiel in Kiel. Hat lange mit Schlemann oder mit die Summe zusammengearbeitet. Ja, man wechselt den Offense-Coordinator, Timothy Speckmann, der bisher das gemacht hat und 62 Punkte in 6 Spielen gebracht hat. Der muss gehen. Zum ersten Mal seit 5 Jahren Shutout. Als man in Düsseldorf 0 verloren hat, in Lübeck ist man jetzt halt ganz unten angekommen. Und man möchte ja nicht absteigen in dieser Liga. Also man hat ja zwei direkte Absteiger. Und man kann ja gegen Bonn das erste Spiel verlieren. Okay, man kann halt gegen Paderborn, den Aufstiegskonkurrent, den Aufstiegskandidat sind, verlieren. Aber das Problem ist halt, wenn man reihenweise Rutschen kassiert und dann mit 2-10 am Tabellenende parkt, dann wird dann doch irgendwann die Luft dünn, wenn es nach 6 Spielen immer noch nicht läuft. So, und jetzt wollen sie es halt probieren. Man hat, wie gesagt, man hat die schlechteste Offense der ganzen Liga. Daran will man arbeiten und hofft dann, dass es besser wird. Es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn Lübeck absteigen müsste, weil die sind eigentlich jedes Jahr auch so ein bisschen Aufstiegskandidat. Und man dachte jetzt, wo Max Parz als Sportdirektor gekommen von den Huskies dabei ist, wo André Schlemann dabei ist, der seit 20 oder mehr Jahren coacht und zum Beispiel die Kiel-Beute Hurricanes damals als Headcoach nach dem Abstieg aus der ersten in die dritte Liga über die dritte in die zweite Liga und dann in die GFL geführt hat, der bei den Huskies, die Huskies ja aus der dritten in die erste Liga geführt hat, dass das bei den Lübeckern auch klappt, klappt nicht. Und jetzt sind alle etwas perplex und schauen, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, der Abstiegskampf, das Gute ist für die Lübecker, dass da keiner wirklich weg ist. Ja, selbst die Bonner auf 3 sind bei 6-6 Punkten. Also die kann man noch abfangen. Mhm. Die Langenfelder 6-8, Paderborn 4-8, Rostock 4-8, Essen 2-8. Das sind alles Teams, also man hat 6 Teams quasi im Abstiegskampf, der bei Platz 3 beginnt. Das heißt, 2-3 Siege und man ist wieder mittendrin im Pulk und muss sich keine Gedanken machen. Bloß diese 2-3 Siege muss man jetzt erstmal holen. Und das ist halt das, wo man anscheinend in Lübeck jetzt dran ansetzen will und hofft, dass die Maßnahmen, die man getroffen hat, jetzt zünden und dass man wieder ein paar mehr Punkte in der Offense macht. Weil was auch klar ist, wenn du 62 Punkte in 6 Spielen machst und dann nur 10 Punkte pro Spiel, da wirst du nicht viele Spiele gewinnen. Mhm. Das in der zweiten Liga nicht, in der ersten Liga nicht und in keiner Liga. Von daher, das ist tatsächlich die Baustelle, die man angehen muss, dass man 30 Spiele pro Spiel kassiert. Gut, gehört dann auch wahrscheinlich dazu, dass die eigene Offense, die eigene Defense müde spielt, 0-29 in Düsseldorf, also die 29 von Düsseldorf sind ja okay, wenn man halt 15-20-25 gemacht hätte, ja. Ja, deshalb Lübeck, wir sind gespannt, aber es wäre schon ein Schock, wenn die absteigen.
Also sind wir gespannt, werden wir natürlich weiter verfolgen, auch den Spitzenkampf natürlich, und da gibt es an diesem Wochenende dann ja ein Fernduell, Rostock Griffins gegen die Düsseldorf Panther, die Düsseldorf momentan Erster und die Potsdam Royals, die noch ohne Niederlage sind in dieser Saison, die empfangen zu Hause die Essen Ascendia Cardinals, beides schlagbare Gegner.
Ja, wobei bei Potsdam halt die Frage ist, was ist mit der Quarterback-Position, Die amerikanische Quarterback hat sich der Schlüsselbein gebrochen, fällt den Rest der Saison aus. Ich weiß nicht, ob die mit einer Backup-Lösung spielen oder schon irgendwen im Flieger sitzen hatten, den sie noch nicht angekündigt haben. Dann müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, weil das Ziel ja ist, wir wollen aufsteigen, dass man dann sagt, oh ja, spielen wir mit einem deutschen Quarterback zu Ende, absteigen können wir eh nicht mehr, so nach dem Motto, ja. Ich glaube schon, dass wir weiter angreifen wollen. Von daher wird es mich nicht überraschen, wenn die da irgendeinen amerikanischen Spieler aus dem Hut zaubern. Das wird das Interessante sein. Ich glaube zwar, Potsdam hat die Qualität, Essen auch so zu schlagen, zumal es ein Heimspiel ist und Essen halt diese lange Busfahrt vor sich hat. Nichts ist aber für das wahrscheinliche Endspiel gegen Düsseldorf brauchen sie halt die volle Kapelle Und deshalb glaube ich schon, dass sie da irgendwas machen werden, die Potsdamer.
Dann gucken wir mal auf die GFL 2 im Süden. Das ist ja unsere Wundertüte. Jetzt gucken wir ja schon nach dem letzten Wochenende ein bisschen klarer. Wird es an diesem Wochenende weitere Aufklärung im Sinne der Tabellen, Interpretation geben?
Ach, du findest es klarer, dann klär mich mal auf.
Nein, was bisschen ist denn für dich klarer geworden? Es hat sich ja zumindest vorne mal so ein bisschen was abgesetzt. Es ist keiner mehr auf Platz 2, der 5-5 Punkte hat. Es sind ja immerhin jetzt 3 Mannschaften vorne auf Platz 1-3, die ein positives Punkteverhältnis haben.
Ach so, ja, gut. Aber irgendwie, also mich überzeugt das immer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, so leid es mir tut. Was haben wir denn an diesem Wochenende? Wir haben Wiesbaden gegen Fürstenfeldbruck. Fürstenfeldbruck ist nämlich Tabellenletzter. Wiesbaden, ja, selbsternannter Aufstiegskandidat und Favoritenschreck, der sich aber jetzt in Kirchdorf ein dummes Unentschieden geholt hat. Müssen sie eigentlich gewinnen, ist aber auch der Klassiker, den sie verlieren können. Was haben wir noch? Kirchdorf gegen Gießen, der ehemalige Tabellenführer, jetzt mit der langen, ganz langen Strecke von Mittelhessen bis an die deutsch-österreichische Grenze am Inn. Für Kirchdorf wäre das jetzt die Möglichkeit, sich quasi ins Aufstiegsrennen wieder zurückzumelden, weil die parken zwar auf Platz 6, die haben auch erst 3 Spiele gespielt, wo der Rest schon 5 hat oder mehr. Wenn die gewinnen, dann hätten sie plötzlich 5-3 Punkte und Gießen wäre bei 7-5. Das heißt, virtuell, wenn man nach Minuspunkten schon mal wieder an Gießen vorbei. Von daher, das ist das vielleicht sehr interessante Duell. Und ansonsten, ja, das war es eigentlich schon im Süden, ne? Ansonsten findet da ja nichts statt. Mhm. Ja. Also für das wichtige Spiel ist Kirchdorf gegen Gießen, also und für beide. Kann Kirchdorf sich im Aufstiegsrennen anmelden und dann hätten wir ja plötzlich ganz viele Teams, die eine positive Bilanz haben. Oder wenn Gießen gewinnt, dann ist Gießen weiter im Aufstiegsrennen drin und dann wird es halt ein Dreikampf wahrscheinlich zwischen Gießen, Ravensburg, Nürnberg und vielleicht Wiesbaden. Wäre so vielleicht ein Vierkampf, aber also so klar, wie Sie es sehen, Herr Kollege, so optimistisch bin ich noch nicht.
Ich wollte sagen, klar im Sinne von, ja, so ähnlich wie ein Küstennebel. Ich bin ja Norddeutscher und von daher ein bisschen, ja, ist alles ein bisschen relativ.
Ja, das ist halt, also im Augenblick sind wir halt bei Sichtweiten um 50 Meter, was die GFL 2 Süd betrifft. Ja.
Das reicht doch schon mal, um zumindest ein bisschen schemenhaft etwas zu erkennen.
Ja, es möge einer der Kandidaten mit in den Nebelschlussleuchte anmachen, dann sehen wir vielleicht mal, wo es hingeht. Danke sehr.
Das vielleicht dann in den nächsten Wochen. Wir werden euch auf jeden Fall dann erzählen, sobald die Sicht deutlich klarer geworden ist und wir einen richtigen Durchblick haben, dann auch in der GFL 2 im Süden am Wochenende auf jeden Fall zweimal die GFL 1 bei uns im Live-Programm hier auf meinsportradio.de. Kiel Baltic Hurricanes gegen Berlin Adler am Samstag ab 15:45 und Sonntag Marburg Mercenaries gegen Saarland Hurricanes um 15:45. Gleiche Zeit, gleicher Sender, meinsportradio.de. Schaltet ein, gerne auch mit unserer mobilen App, ganz bequem von unterwegs. Danke, Nicolas Martin von GFL Radio und TV.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.